In der heutigen Folge schauen wir zurück auf eines der erfolgreichsten Börsenjahre der Geschichte. Außerdem wagen wir einen ersten Ausblick auf das kommende Börsenjahr 2025.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, dann ist es heute an uns beiden, den letzten Podcast des Jahres einsprechen zu dürfen. Heute, aufgrund des Feiertags, morgen am Montag, den 30. Dezember 2024. Ja, und wenn wir dann so auf den letzten Handelstag in Deutschland und Europa und am vorletzten Handelstag in den USA diesen Podcast einsprechen, dann schreit's quasi danach, dass wir in dieser Folge etwas ausführlicher auf einen, so glaube ich schon André sagen zu dürfen, mehr als nur erfolgreiches Börsenjahr 2024 zurückgucken können. Wir können auch allein deswegen schon nicht anders, André, als dass das genau die Ankündigung von Marco und René in der letzten Woche gewesen ist. Deswegen, zumal es eine ohnehin sehr verkürzte Börsenwoche gewesen ist, gucken wir diesmal auch nur ganz kurz auf das zurück, was in der letzten Woche passiert ist. Und ich glaube, André, das ist relativ schnell erzählt, denn zumindest in den USA ging es nach den Feiertagen eigentlich genau um das runter, um das es vor den Feiertagen nach oben gegangen ist. Und auch in Deutschland hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass das Gros der Marktteilnehmer wohl schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub gewesen ist. Entsprechend sehen wir Indizes, die sich auf Wochenbasis so gut wie gar nicht verändert haben. DAX immerhin kleines Plus von 0,5% circa, allerdings immer noch knapp unter den 20.000 Punkten. Schlusskurs am Freitag 19.984 Punkte. Da wird es bestimmt nochmal spannend werden, ob wir jetzt in den letzten verbleibenden Stunden dann nochmal die 20.000-Punkte-Marke geknackt bekommen oder nicht. S&P 500 ebenfalls leichtes Plus, circa 0,6% und fast genauso sieht es beim Nasdaq aus, ebenfalls auf Wochenbasis minimales Plus von circa 0,5%. André, ich glaube, du hast noch ein paar detaillierte Infos zur letzten Woche, wobei das auch nicht mehr viel
war. Nein, so ganz viel kam nicht mehr. Am vergangenen Donnerstag wurden auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten gemeldet und diese sind unerwartet gefallen. Also diese robusten Daten aus Amerika dürften die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen der FED weiter dämpfen, wobei die FED auch schon angekündigt hat, das Tempo bei den Leitzinssenkungen drosseln zu wollen. Ne? Das sind ja, glaube ich, noch anderthalb
Zinssenkungen eingepreist werden fürs nächste Jahr.
Genau. Und wenn wir auf die europäische Konjunktur blicken, möchte ich mal aus gegebenem Anlass einen Blick aufs Weihnachtsgeschäft werfen. Wir hatten ja die These, dass die guten Börsen auch zu mehr Geschenken uns hinreißen lassen, aber aus Sicht des Handels war das Geschäft in diesem Jahr nicht besonders erfolgreich. Der Handelsverband rechnet mit weniger Umsatz als 2023, bestenfalls mit einem Umsatz auf Niveau des vergangenen Jahres. Also die These steigende Börsen
ging dann dieses Jahr nicht ganz auf, zumindest in Deutschland nicht.
Ja, genau. Ja, und dann vielleicht noch eine kurze Info hinsichtlich der Indexkonstellationen. Der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro, der musste seinen Platz im DAX räumen. Da der Streubesitz aufgrund der Übernahme auf unter 10% gefallen ist und im Gegenzug ist der Dialysespezialist Fresenius Medical Care wieder in den DAX aufgestiegen.
Alter Bekannter, genau.
Die Deutsche Wohnen ist dann aus dem S-DAX in den M-DAX hochgerutscht und der Laserspezialist LPKF ist in den S-DAX aufgestiegen. Also alle ein Stück weit nachgerückt.
Kleine Stühlerücken nochmal vor Jahresende.
Ja, aber ansonsten habe ich nicht viel da
auch unterm zu berichten. Unterm Strich, André, bleibt es auch dabei, dass wir, wenn es denn in etwa bei diesen Indexständen bleibt, zwischen 2% und 4% unter den jeweiligen Allzeithöchstständen schließen werden. Und wir hatten einige davon in diesem Jahr, da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Ich glaube auch, dass in den letzten ein, zwei Wochen halt nochmal so ein paar Dinge zusammengekommen sind. Da sind bestimmt ein paar Gewinnmitnahmen dabei gewesen nach diesem doch in der Summe sehr, sehr guten Börsenjahr 2024. Aber, da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, es herrscht auch weiterhin eine gewisse Unsicherheit Unsicherheit, vor allem mit Blick auf den weiteren Zinskurs der Notenbank, du hast es gerade schon angesprochen, und dann natürlich das Fragezeichen, ob der Wirtschaftspolitik unter den dann ab Januar im Amt befindlichen neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Nach wie vor hängt doch auch noch ein gewisses Fragezeichen dann an der erhofften Wirtschaftserholung in China. Das sind so all die Punkte gewesen, die wir in den letzten Podcast-Sendungen auch immer mal wieder bemüht haben. So, bevor wir uns dann tatsächlich auf die Rückschau dieses Jahres begeben, machen wir nochmal den Rückblick dann schnell komplett. Fangen wir an mit Gold. Hier sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei den Aktien. Nahezu eine Nullrunde auf Wochenbasis. Aktuell kostet eine Unze circa $2,620.
Ja, wenn man da aufs Gesamtjahr schaut, liegt der Gold mit einer Performance im US-Dollar mit 26,8, ungefähr 27% vorne. Silber folgt mit guten 24%. Wenn man das Ganze für uns Europäer dann nochmal in die Euro-Performance umrechnet, liegen wir im Gold bei 34, im Silber gut bei 31. Ne? Also die Währungsentwicklung hat da auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen. Also
nicht nur für Aktienbesitzer, auch für Edelmetallbesitzer kein schlechtes Jahr.
Absolut,
2024.
Genau.
Ja, ähnlich sieht es beim Bitcoin aus. Kommst du, glaube ich, auch nochmal kurz auf die Jahresperformance. In der letzten Woche hat sich auch nicht wirklich viel getan. Also zwischen den Feiertagen oder über die Feiertage hat der Kurs tatsächlich nochmal wieder knapp bei $100,000 gelegen. Aktuell liegen wir aber doch wieder relativ deutlich unter der Marke. Circa $93,500 kostet aktuell ein Bitcoin. Das ist in etwa der gleiche Stand wie vor einer Woche.
Genau, wie vor einer Woche. Schauen wir da auch mal aufs auf den Jahresanfang. Hat Bitcoin 121% zugelegt. Und ja, das ist schon echt eine Nummer gewesen. Ne?
Ja.
Aber Bitcoin ist zwar Krypto, aber Krypto ist nicht nur Bitcoin. Also da gehören auch andere Kryptowährungen dazu. Eine bekannte Kryptowährung Ripple oder XRP, ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung da ist, hat sogar 230% zugelegt, Solana gute 88%, Ethereum liegt so bei 50% und Cardano bei 44%. Und jüngst hat sich der ehemalige Finanzminister, Christian Lindner, zu Krypto auch nochmal zu Wort gemeldet. Seiner Meinung nach sollte die EZB und die Bundesbank die Aufnahme von Kryptowährungen wie Bitcoin als einen Bestandteil der Reserven ins Auge fassen oder prüfen. Also er lehnt sich da an die Bestrebung der neuen US-Regierung an, die bekanntlich eine sehr progressive Kryptopolitik angekündigt hat und unter anderem der weltweit führende Standort.
Sieht aber auch, dass sein Wort nicht so viel Gewicht hat wie das von Donald Trump, weil seit der Ankündigung der Bitcoin tendenziell eher deutlich gefallen ist, dass das ja geschehen.
Okay, das passt. Ja, aber von politischer Seite vielleicht noch eine Ergänzung. Jetzt ist es wirklich so, dass der Weg für Neuwahlen frei ist, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag jetzt aufgelöst hat und die Neuwahlen für den 23. Februar angesetzt hat. Also das ist jetzt auch politisch alles geebnet.
Da kommen wir garantiert auch im nächsten Jahr noch ein paar Mal drauf zu sprechen. Ja, machen wir noch zu guter Letzt die Zinsen und dass wir am kurzen Ende die höchsten Zinsen doch schon lange gesehen haben, da sind wir hier des Öfteren in den letzten Monaten drauf eingegangen, aber am langen Ende sehen wir in der Summe doch auch in der letzten Woche, dass die Zinsen wieder mal leicht gestiegen sind. 10-jährige US-Staatsanleihen notieren aktuell bei 4,63% und das sind immerhin fast die Höchststände im laufenden Kalenderjahr und auch nicht weit weg von den Höchstständen im Oktober des letzten Jahres. Sie erinnern sich vielleicht noch, damals lagen wir bei ganz kurz mal knapp an der 5%-Marke. Das sind bestimmt auch ein paar, sagen wir mal, Vorahnungen, ob dessen, was in den USA gegebenenfalls ab Januar unter Trump passieren könnte. Wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass Trump, wenn er denn all seine Wahlversprechen einlösen will, das Ganze irgendwie wird auch finanzieren müssen. Also mal gucken. Auch in Deutschland sind die Zinsen am langen Ende leicht gestiegen. 10-jährige deutsche Staatsanleihen rentieren aktuell bei circa 2,4%. Aber jetzt hier auch nicht dramatisch, was passiert in der letzten Woche. So, das soll es gewesen sein. Kommen wir zum Rückblick und wir starten, André, mit dem DAX. Aktuell sehe ich auf Jahresbasis ein Plus von fast unfassbaren 19,3%. Und da bin ich zumindest ganz ehrlich, bei allem Optimismus, den wir, glaube ich, alle durchaus am Jahresanfang hatten, dass das Jahr so erfolgreich wird, das hätten, glaube ich, die wenigsten geahnt oder damit gerechnet. Umso interessanter, vielleicht mal zu gucken, welche Aktien denn den DAX getrieben haben in diesem Jahr und welche denn vielleicht auch in diesem Jahr mal wieder ein paar Probleme hatten. Ich glaube, wir sehen wieder ein paar Bekannte.
Ja, ein paar Bekannte sind dabei. Und ich glaube auch, dass die Aktionäre des Top-Performers diese Entwicklung vor einem Jahr auch nicht auf dem Schirm
hatten. Aber gut gebrauchen konnten.
Gut gebrauchen konnten, genau. Weil Top-Performer in diesem Jahr war die Siemens Energy mit einem Kursplus von 317%.
Übrigens der Low-Performer des letzten Jahres mit, glaube ich, über 30% Verlust allein im letzten Kalender. Ja.
Ja, und Siemens Energy ist halt ein Konzern, der wirklich so an der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft ein Stück weit teilnimmt. Und haben wir, glaube ich, auch ein, zweimal im Podcast mit drin in diesem Jahr. Hat wirklich, wirklich sich da sehr gut positioniert und verdient im Moment ja an vielen Stellen gutes Geld.
Absolut.
Gefolgt von einem Unternehmen, was auch nach wie vor leider eine Sonderkonjunktur hat, die Rheinmetall-Aktie.
Auch der größte Gewinner des letzten Jahres gewesen, genau.
Und in diesem Jahr nochmal 115% im Wert zugelegt.
Ja, Wahnsinn.
Gefolgt an dritter Stelle von der Software-Schmiede SAP.
Ein bisschen KI-Fantasie kann auch Deutschland sein.
Ja, genau. Größtes deutsches Unternehmen. DAX-Gewicht jetzt wird ja immer wieder auf 15% runtergedreht.
Ja, aber zwischendurch, glaube ich, über 17% mal an Gewichtung gehabt im DAX. Das erklärt dann, glaube ich, auch zum großen Teil, warum die Performance im DAX trotz der Probleme, die wir hier in Deutschland haben, so überdurchschnittlich gut gewesen.
Ganz genau. Ja, und das vierte Unternehmen ist die MTU, auch vor, weiß nicht, 2-3 Wochen noch mal im Podcast gehabt, der Triebwerkhersteller aus München, auch mit 65% Kursperformance in diesem Jahr. Und das sind diese vier Unternehmen, die notieren auch alle auf
Allzeithochs,
genau, auf Topkursen. Fünfter im Bunde, die habe ich nochmal mitgebracht, Zalando. Online, Mode, Beauty, was kann man da noch alles kaufen?
Großer
Versandhändler, genau. Die notieren allerdings nicht auf Top-Niveau. Top-Kurs lag im Sommer 2021 bei 105 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei gut 32 Euro, hat allerdings in diesem Jahr auch 50% am Börsenwert gewonnen.
Gucken wir auf die Flops.
Genau.
Die hat es auch gegeben.
Ja, da kommt NRW nicht gut weg, habe ich schon gesagt vorhin. Schlechtester Wert kommt aus Leverkusen, die Bayer AG.
Zweitschlechtester Wert des letzten Jahres, genau.
Genau, dann zweitschlechtester Wert in diesem Jahr ist die Sartorius, ein ehemaliger Gewinner.
Der Bayer fährt nochmal ganz kurz, ich sehe es hier gerade, fast nochmal halbiert in diesem Jahr, über 40% Minus auf unter 20 Euro.
Ja, okay.
Auch vor einem Jahr fast nicht vorstellbar gewesen.
Nee. Na, irgendwann wird da sehr wahrscheinlich auch das Ende erreicht sein, oder? Was meinst du?
Das haben wir vor einem Jahr auch schon mal gedacht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Über allem hängt, glaube ich, das Damoklesschwert, Monsanto, Glyphosat, die Klagewelle aus den USA, die nicht abreißen will. Ich glaube, solange das Thema nicht ad acta gelegt ist, wird der Aktienkurs es auch schwer haben, sich zu erholen.
Ja. Ja, wie gesagt, die Sartorius, Corona-Gewinner, ist der zweitgrößte Verlierer, ein Kurs minus von 34%, ist also in der Phase 2020, 2021 sehr stark gestiegen, die Aktie, weil die ja so Laborausrüstung herstellt. Genau, und da die ganze Impfgeschichte sehr, sehr, sehr positiv gewirkt hat. Ja, und dann noch zwei Unternehmen aus Essen, die leider in diesem Jahr, mit Schlusslichter sind die Brenntag, Spezialchemie aus Essen und die RWE, die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke.
So ist es. Das Ruhrgebiet, NRW kommt schlecht weg, da hast du recht.
Beide mit gut 30% in diesem Jahr im Minus, genau.
Ja, vielleicht auch noch erwähnenswert, weil wir müssen ja irgendwie erläutern, warum der DAX so gut performt hat. Zwei, drei große Player im DAX, die Versicherungskonzerne Allianz, Münchner Rück, auch mit einer hohen Gewichtung im DAX, auch jeweils 20-30% year to date im Plus. Mhm. Und erstaunlich, kein Autotitel, zumindest unter den Top 3, Top 5 Flop-Aktien des Jahres. Wobei sie sich trotzdem nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich glaube, auf Rang 6, 7, 8 von hinten kommt dann auch BMW, VW, Porsche, jeweils mit 20-30% auf Verlust. Auf Kalenderjahrbasis.
Wobei das eine ganz gute Überleitung ist zum Euro Stoxx 50, Christoph.
Jo.
weil der schlechteste Wert im europäischen Leitindex ist die Stellantis AG.
Die da hat, haben wir doch die Autos.
Da sind die Autos. Ja. Vielleicht nochmal kurze Info. Stellantis ist so ein Automobilkonzern, der verschiedenste Marken mittlerweile unter einem Dach zusammenführt. Dazu gehört Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Lancia, Dodge. Also vieles, was man auf den Straßen sieht. Jo. Aber der Börsenkurs kannte mir im letzten Jahr eigentlich nur den Weg nach unten. -44% stehen da zu Buche. Da sind die deutschen Automobilhersteller
noch fast gut bei weg.
Ja, ganz genau.
Das ist schwacher Trost.
Ja. Wie ist denn der Eurostoxx in Summe gelaufen?
Schlechter als der DAX. Ich glaube 8-9% gerade mal, year-to-date an Performance. Das liegt zum Teil, glaube ich, daran, dass wir hier einen Kursindex und keinen Performance-Index haben. Aber selbst wenn wir die Dividenden mit reinrechnen, ist die Performance doch deutlich unterhalb dessen, was der DAX gemacht hat.
Ja. Ja, zweitschlechtester Wert im Eurostoxx ist auch die Bayer AG, die auch im Eurostoxx notiert.
Listed ist, ja.
Hatten wir gerade schon. Und drittschlechtester Wert kommt aus dem Bereich Luxusgüter, die Kering. Vereint so Marken, unter anderem wie Gucci, wie Saint Laurent.
Ich glaube, so insgesamt ist der Eurostoxx deswegen auch so schwach gelaufen, weil vor allem die französischen Aktien, ich glaube, der französische Leitindex in der Summe sogar plus minus null, ein leichtes Minus im laufenden Kalenderjahr. Und wenn man sich andere französische Aktien anguckt, auch aus der Luxusbranche, LVMH, ich glaube, der schwerste Titel im Eurostoxx 50, auch mit einer deutlich negativen Performance, das sind wahrscheinlich auch die Gründe, warum der Index so schwach in Anführungsstrichen relativ gesehen performt hat.
Ja. Dagegen gehalten hat auch im Eurostoxx die SAP-Aktie, also die führt auch die Gewinnerliste im Eurostoxx 50 an, gefolgt von zwei italienischen Banken. Die UniCredit, die haben wir im laufenden Jahr auch das ein oder andere Mal mit der geplanten Commerzbank-Übernahme erwähnt. Und an dritter Stelle die Intesa San Paolo. Korrigiere mich, wenn ich sie nicht richtig ausspreche.
Du hast es richtig ausgesprochen.
Genau, UniCredit hat gute 55% an Wert gewonnen und die Intesa gute 46%. Jetzt weiß ich nicht, ist ja doch ein sehr bankenlastiger Index auch, der Eurostoxx 50. Wie sich so die französischen Banken alle geschlagen haben.
Auch etwas unterdurchschnittlich, wobei die deutschen Banken auch in der Summe gut performt haben. Ja. Also daran wird es nicht gelegen.
Daran lag es nicht.
Gucken wir auch kurz auf die Flops in Europa. Ach, die haben wir schon, die Flops.
Die Flops haben wir.
Genau, dann machen wir mit den USA weiter, glaube ich. Ne? Aber das ist vielleicht nochmal ganz interessant. USA, das sind nämlich unterm Strich die großen Gewinner des Jahres 2024 mal wieder. Und gerade nach den Wahlen Anfang November haben die Börsen hier in den USA zumindest nochmal deutlich zulegen können. Heißt konkret, S&P 500 25,2% im Plus. Stand heute, da kommt vielleicht heute und morgen ist noch mal verkürzter Handelstag in den USA noch ein bisschen was dazu oder runter. Nasdaq knapp 30% plus 28% auf Kalenderjahrbasis. Aber André, bevor du startest, wir haben noch mal ein paar super interessante Fakten, die so glaube ich zumindest noch mal gut verdeutlichen, was das vor allem in den USA für ein Börsenjahr 2024 gewesen ist. Also ein paar Fun- und Hard Facts. Es war bezogen auf den S&P 500 Index in den USA die beste 3-Monats-Phase der US-Aktienhistorie, also von Ende Oktober des letzten Jahres bis heute fast 49% Performance-Zuwachs im S&P 500. Das ist gleichzeitig der höchste Dekadenertrag, wenn man vom Jahr 0 bis Jahr 4, also von 2020 bis 2024 rechnet, in der US-Aktienmarktgeschichte. Jetzt interessant, das statistisch stärkste Jahr ist immer das Jahr 5 einer Dekade.
Also das kommende.
Das steht uns quasi noch bevor. Ja. Dann kommt noch dazu, das ist das Jahr mit den zweithäufigsten Anzahl an positiven Wochen in einem Kalenderjahr. Das beste Jahresergebnis in einem Wahljahr seit 1936 und übrigens der beste Tag nach einer Wahl, den es ever gegeben hat. An dem, ich glaube, der 5. November ist es gewesen, als Donald Trump gewählt worden ist. Plus, das ist das, was ich gerade schon mal gesagt habe, die meiste Anzahl an Tagesschlusskursen mit einem neuen All-Time-High im S&P 500. Aktuell sind es 58 All-Time-Highs. Da kommt, glaube ich, kein neuer mehr dazu. Es sei denn, die Börsen gehen die nächsten zwei Tage noch durch die Decke. Und eine 5-Jahres-Performance im S&P 500 von PA 16,7%. Das ist die beste Historie ever in der Historie. Also das vielleicht nochmal ganz kurz zum S&P 500. Aber auch da hat es Gewinner gegeben und Verlierer, André. Du startest mit den Gewinnern.
Ja, wenn ich bei den Gewinnern starte, haben wir ja im DAX oder im Eurostoxx vorhin die SAP mit einem Kursplus von 70% gesehen.
Da lacht Amerika.
Da lacht Amerika drüber, genau. Es ist auch ein Softwarekonzern in Amerika, der im S&P 500 dort die Rangliste anführt. Die Palantir-Aktie.
Auch gerade noch im Podcast gehabt, glaube ich, vor 2-3 Wochen.
Ja, genau. Datenverarbeitung, Datenanalyse-Software. Großer Abnehmer, großer Kunde sind, glaube ich, auch
die US-Behörden.
Die Behörden in den Vereinigten Staaten, genau. Und diese Aktie ist im laufenden Jahr um, ja, wirklich fantastische 378% gestiegen. Notiert aktuell auch auf dem All-Time-High. Also da kennt der Kurs eigentlich über die letzten Monate auch nur eine Richtung, gen Norden.
Jo.
An zweiter Stelle eine alte Bekannte, würde ich sagen. Die Nvidia-Aktie hat auch in diesem Jahr eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. 190% liegt sie vorne.
Ich habe gerade einmal geguckt, im letzten Jahr schon verdreifacht, ja, der Titel. Also da ist schon Geld mit zu verdienen gewesen mit der Aktie.
Genau. An dritter Stelle kommt eine Aktie, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Die United Airlines, die einen Kursplus von 150% auf dem Kurszettel stehen hat. Da muss man allerdings auch sagen, ein Großteil der Performance hat sich erst so in der zweiten Jahreshälfte 2024 ergeben. Im August notierte die Aktie noch bei 36 und seitdem hat sie um gute 160% zugelegt. Also da ging es richtig zur Sache in den letzten Monaten bei der United Airlines. Bei der Lufthansa sieht man das nicht so.
Nee, das komplette Gegenteil. Ja, hast genau. Du recht. Ja,
ja, und an vierter Stelle auch eine Aktie, die jetzt jüngsten All-Time-High abgebildet hat, die Broadcom aus dem Chipsektor mit einem Plus von 128%.
Also KI im erweiterten Sinne ist schon wieder das Thema des Jahres 2024. Absolut. Gewesen. Wobei umso erstaunlicher, sich die Flops anzugucken, da ist zumindest auch ein Titel dabei, wo man vielleicht geglaubt hätte, dass er das Potenzial hätte, auch mal nach oben zu laufen.
Ja, genau, eigentlich der Gegenpart zu Nvidia.
Genau.
Intel, also früher wirklich die Marke.
Absolute Nummer 1 am Chipmarkt.
Aber auch in diesem Jahr auf niedrigem Niveau doch nochmal 57% wieder an Wert abgegeben. Schon recht deutlich, ne?
Ja.
Zweitschlechtester Wert ist die Aktie eines US-amerikanischen Traditionsunternehmens, die so Wohn- und Büromöbel, Betten, Matratzen herstellen, Leggett Platt.
Ich gestehe es nicht vorher gekannt zu haben, André.
ich auch nicht. Ja, die haben gute 60% an Kurs verloren und die Online-Apotheke Walgreens Boots hat gute 62% in 2024 eingebüßt. Das waren so die Tops und Flops aus dem S&P 500. Und wenn wir in den Technologiesektor reinschauen,
dann haben wir durchaus 100, eine Schnittmenge, glaube ich, André, ne?
Genau, Nvidia und Palantir findet man dort auch wieder. Aber Top-Performer im Nasdaq 100 ist ein Unternehmen, was auch gerade erst jüngst in den Index aufgenommen wurde. Die hatten wir, glaube ich, auch vor 14 Tagen noch im Podcast.
Genau.
Die MicroStrategy, Querverbindung zum Bitcoin, also die ist ja die Unternehmensphilosophie, wirklich jeden Cent des Unternehmensvermögens in Kryptowährungen, in Bitcoin zu investieren, und hat natürlich sehr stark auch an der Kryptoentwicklung partizipiert. 421% plus stehen da zu Buche.
Bei absoluter Palantir, Topwert, genau.
Genau, 380, also auch die Palantir-Entwicklung wurde vom Bitcoin-Strategy nochmal getoppt. Ja, und die Verlierer auf der Technologieseite, ein Unternehmen, was wir gerade schon im S&P 500 hatten, die Intel-Aktie, ist eigentlich auch im Nasdaq dort der größte Verlierer mit den genannten 57% Minus. Und dann noch zwei Unternehmen, die nicht so bekannt sind. Zweitschlechtester Wert, die Old Dominion Freight Line. Das ist ein Logistikunternehmen aus den Vereinigten Staaten. Habe ich schon mal die Frage gestellt, wie die überhaupt in so einen Technologieindex reinkommen.
Wie den Nasdaq reinkommen, genau.
Genau. Dort haben wir Minus von 46% und Dollar Tree, ein Betreiber von billig gemischt Warenläden in den Vereinigten Staaten, ist mit einem Minus von 43% im laufenden Jahr unterwegs.
Ja.
Ja, das mal so das zur war's. Übersicht.
Ich glaube, wirklich genau. Nochmal interessant, auf die großen Treiber und die Flops des Jahres zurückzugucken. Aber gucken wir auf das, was dann wahrscheinlich mit Blick nach vorne nochmal interessanter sein dürfte. Nämlich auf das, wo die großen Analystenhäuser die Aktienmärkte in einem Jahr um diese Zeit sehen. Aber konzentrieren wir uns, glaube ich, mal auf den DAX. Hier wird es bestimmt spannend werden. Du hast es gerade gesagt, André, in 8 Wochen Bundestagswahlen. Mal gucken, ob und wenn ja, welche Impulse hieraus gegebenenfalls entstehen. Und für Deutschland bestimmt interessant, welche Wirtschaftspolitik dann tatsächlich aus den USA ab Mitte Januar tatsächlich verfolgt wird. Ja, und wie jedes Jahr hat auch dieses Jahr zum Jahresende es wieder eine Umfrage unter den großen Analystenhäusern gegeben. Das Handelsblatt hat die letzte Woche noch veröffentlicht, wo man dann glaubt, dass der DAX am Jahresende stehen könnte, und mal gucken, ob die Prognosen dieses Jahr treffsicherer sind als vor einem Jahr um diese Zeit. Die habe ich nämlich auch noch ausgesucht. Vor einem Jahr um diese Zeit haben die Analysten nämlich maximal, das sind damals die Kollegen von Goldman Sachs und CMC Markets gewesen, den DAX bei 17.800 bzw. 18.600 Punkten gesehen. Im Mittel lagen die Prognosen bei um die 17.000 Punkte. Und ganz hinten die beiden Landesbanken LBBW und die Bayern LB, die haben den DAX gerade mal bei 16.000 bzw. 16.200 Punkten gesehen. Also da haben die Analystenhäuser deutlich daneben gelegen. Gucken wir aufs laufende Jahr oder auf das kommende Jahr. Da sehen wir, dass die Indexprognosen im Mittel für den DAX bei 21.130 Punkten liegen. Hier können wir uns auch mal ganz kurz angucken, welches Haus ist am optimistischsten. Das ist in diesem Fall wieder mal CMC Markets. Die sehen den DAX bei 22.100 Punkten. Eine Privatbank Bärenberg, St. Galler Kantonalbank bei 22.000 Punkten. Unsere DZ-Bank übrigens bei 21.500 Punkten. Und die LBBW, die bleibt sich treu. Die sieht auch für das Jahr 2025 nicht wirklich viel Potenzial.
Das sind ja die Pessimisten. Ne? Ja.
20.000 Punkte glatt zum Jahresende 2025. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Fakt ist auf jeden Fall, dass die meisten Analystenhäuser eigentlich für Deutschland erst in der zweiten Jahreshälfte, wahrscheinlich wenn die Wahlen und alles abgehakt ist, tatsächlich einen Rückenwind sehen, aber in der Summe doch relativ optimistisch ins Jahr 2025 reingucken.
Ja. Ja, wenn wirklich das fünfte Jahr der Dekade das Beste wird, dann
steht uns vielleicht noch was Gutes bevor. Ja. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall genug Stoff bieten fürs nächste Jahr 2025. Ihnen allen an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die zahlreichen Feedbacks, die wir Woche für Woche bekommen haben. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, einen guten Rutsch für 2025. Auf ein hoffentlich gutes Börsenjahr 2025.
Alles Gute auch von mir. Einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund.
Und wir hören uns im neuen Jahr.
Ganz genau.
Alles Gute, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.